Episode 1 nach der UK-Exkursion.
We were far from the shores of England, far from our children and wives, to play our hand in the newfound land where the wind cuts like a knife. We were far from the shores of England.
Hey Frontliner, wie geht's euch?
We shipped on board.
Pünktlich zum Semesterbeginn geht es weiter mit Geography Frontline. Genießt mit mir Great Big Sea, der Song England aus dem Album Fortune's Favor aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com.
And I wondered if I ever again would see my London lights. We were far from the shores of England, far from our children and wives, to play our hand in the newfound land where the wind cuts like a knife. We were far from the shores of England. We spend our days amid the waves, working water, hook and twine. We go for weeks with blistered cheeks, waiting for the sun to shine. But as long as the sky hold over us, we will not taste the brine. And we'll curse the cod with the fear of God as we haul in every line. We were far from the shores of England, far from our children and wives, to play our hand in the newfound land where the wind cuts like a knife. We were far from the shores of England, far from our native soil, to chase a wish and to hunt the fish and on the rocks to toil. We were far from the shores of England. Should we find fortune's favor and be spared from the gale, with our hearts as big as sails. If I should die, don't bury me or leave me to the sea. Send my bones back to my home where my spirit can be free. We were far from the shores of England, far from our children and wives, to play our hand in the Newfoundland where the cuts like a knife. We were far from the shores of England, far from our native soil, to chase a wish and to hunt the fish and on the rocks to toil. We were far from the shores of England.
Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline.
Also nochmal hallo Frontliner zur Episode 88 von Geography Frontline. Es ist Montag, wie üblich. Es ist der erste Tag des Wintersemesters 2010-2011 und wir starten mit der ersten Show nach der UK-Exkursion wieder voll in die Forschungsfront. Also, wir hatten gerade gehört Great Big Sea, der Song England aus dem Album Fortune's Favor. Findet ihr auch bei iTunes übrigens, den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gesteckt. Wir sprechen heute natürlich ein bisschen über London, über die Zeit, die ich dort auf Exkursionen verbracht habe und was da so passiert ist. Aber zunächst einmal reden wir noch über ganz viele Quickvotes, die sich in den letzten Episoden angestaut und angesammelt hatten. Die müssen auch noch abgearbeitet werden, trotz der verschnupften Nase heute. Tja, denn neben zahlreichen Geschenken habe ich auch das mitbekommen, noch mitgebracht aus England, ein bisschen eine zue Nase. Gut, anyway, bevor wir über London und über England reden, reden wir doch mal über Pakistan. Das hatten wir mal zum Thema vor einigen Episoden und da gab es die Quickvoten mit der Frage, was wollen wir überhaupt in Pakistan? Tja, eine Meinung dazu gab es von einigen von euch, unter anderem von Steffen, der schreibt, was wollen wir in Pakistan? Tja, Moralaspekt, was ich hoffe, was wir da wollen. Also was hoffst du? Menschen sind in Not und brauchen Hilfe. Wir haben die finanziellen und technischen Mittel. Ja, Hilfe, insbesondere Nothilfe und Soforthilfe, muss nicht nationale Interessen vertreten. Ein Grund, der, wie ich meine, mehr für die Spendermoral gilt und weniger für die Politik. In Zeiten, in denen Minister Niebel die Entwicklungszusammenarbeit stärker an deutsche Interessen koppeln will. Naja, das ist wohl richtig. Stabilitäts- und Sicherheitsaspekt. Dazu schreibt er jetzt, was ich denke, was wir wollen. Ja, nicht was du hoffst. Okay, also was du denkst. Eine Destabilisierung oder auch Talibanisierung. Oh Gott, was für ein Wort. Pakistans gefährdet die ganze stark bevölkerte Region, in der im schlimmsten Fall auch Indien und der Iran betroffen wären. Tja, globale Auswirkungen und so weiter. Wirtschaftlich, sozial, ja, vielleicht auch militärisch. Kann schon sein. Guter Punkt. Militärischer Aspekt sprichst du jetzt auch noch an, Steffen, und sagst dazu, die Hilfe sichert die weitere Unterstützung Pakistans für den Afghanistan-Einsatz der NATO ab. Liegt ja alles gar nicht so weit auseinander, wenn man sich die Karte mal anguckt. Stimmt's. Und dann noch einen wirtschaftlichen Aspekt, was ich nachgelesen habe. Okay, wo? Ah, hast du nicht dazu geschrieben, macht nichts. Was hast du gelesen? Deutschland ist einer der wichtigeren Handelspartner aus Sicht Pakistans. Richtig, haben wir auch letzte Episode schon ein bisschen was drüber gehört. Wenn wir uns das Factbook der CIA nochmal in Erinnerung rufen, haben wir in letzte Episode, oder? 87 drüber gesprochen. Ansonsten stelle ich mir die Frage, inwieweit in der Region mit China konkurriert wird. Oh, okay, interessanter Punkt. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen nachrecherchieren. Also, Frontliner, die vielleicht ein bisschen China-affin sind und sich da auskennen, auch da mit dem wirtschaftlichen Konkurrenzdruck in der Region, vielleicht könnten wir da noch was beitragen und ein bisschen beisteuern zu der Thematik Pakistan aus wirtschaftlicher Sicht. Georg Graf hat aber auch noch einiges geschrieben. Er sagt, es ist erstmal schwierig, was Neues zu posten. Steffen hat ja schon alles gesagt. Also wenn ihr es übrigens hier am Rande nochmal erwähnt, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, was Steffen hier geschrieben hat oder auch Georg geschrieben hat und die anderen, die gepostet haben, könnt ihr immer, wenn ihr bei der Quickvote der jeweiligen Episode euer Ergebnis abgebt und das vorläufige Endergebnis aufspringt, aufpoppt im neuen Fenster, in eurem Browser, dort auch die Kommentare nachlesen. Die stehen da drin. Ihr könnt auch dazu direkt dann noch was kommentieren, direkt antworten oder einen neuen Post eben eröffnen. Wie gesagt, für alle, die nochmal nachlesen wollen, kann das ganz interessant sein. Also, Georg sagt, es ist schon irgendwie schwierig, was Neues zu posten, aber dafür, Georg, lieber Georg, hast du einiges noch gefunden, was du da reinschreiben konntest in die Kommentarfunktion. Der Quickvote. Er sagt, ich versuche mal ein bisschen die Frage zu zerlegen, damit ich auch hier noch meine seitenlangen Beiträge unterbringen kann. Ja, okay. Was wollen wir in Pakistan? Ich denke, dass wir zunächst mal eine Betrachtung im Allgemeinen durchführen sollten, um so ein Handlungsschema zu konstruieren, welches wir dann auf Pakistan projizieren können. Okay. Also sagt, Pakistan ist ein Katastrophengebiet. Okay, das wäre also die Abstraktion davon oder Generalisierung. Was wollen wir also im Katastrophengebiet? Und dann die Frage, was wollen wir im Katastrophengebiet? Und wer ist wir? Also entweder ich, du, er, sie, es, also die Menschen als Individuen oder der Staat bzw. Institutionen, das wäre dann der Mensch kollektiv. Naja gut, okay. Zumindest Gruppen könnte man vielleicht auch zusammenfassend sagen. Ich gehe da mal ein bisschen drüber, das ist nämlich wirklich seitenlang, flieg da mal drüber, Georg. Der Mensch als Individuum besitzt Mitgefühl. Er kann sich mehr oder weniger weit in die Situation der Betroffenen hineinversetzen, okay. Es spielt eine Rolle, wie weit man dann Abhängigkeit hat zu den Menschen oder die kennt, eine Beziehung dazu besitzt, zu der Region, zu den Ländern, zu den Menschen. Also er hat unterschiedliche Prioritäten jetzt hier angegeben, finde ich ganz interessant. Einmal, wenn man jetzt Freunde oder Verwandte hat oder Bekannte direkt, ist man natürlich direkt mit betroffen. Zweite Priorität wäre innerhalb des eigenen Kulturkreises. Naja, ich würde lieber nicht Kulturkreis sagen, sondern vielleicht so kultureller Kontext. Gefällt mir ein bisschen besser. Was einen persönlich interessiert, Okay. Dann das nächste wären vielleicht Menschen, zu denen keinerlei Verknüpfung besteht. Oder das vierte auch Kulturkreise, das ist wieder okay. Also kulturelle Kontexte, die negativ wahrgenommen werden. Okay. Auf uns vielleicht eher fremd wirken und vielleicht bedrohlich, unheimlich. Also unheimlich, das Gegensatz von Heim, das dann wieder für Wärme, Geborgenheit und Bekanntheit und Eigenes steht, wenn man das so übersetzen kann. Und letztlich dann vielleicht in der letzten Priorität Feinde. Na gut, okay, also das wäre dann mal so die Rolle des Individuums zum jeweiligen Gebiet oder zu den Menschen, die dort leben. Mhm. Aber es gibt dann auch noch Kollektive, also was wir, im Prinzip dann wir als Kollektiv dort wollen. Und da meint er, ja, Kollektive bilden sich aus Interessen heraus und hat dann zum Beispiel die Gruppe der Hilfsorganisationen angeführt oder eine Gruppe, die Wirtschaftsinteressen, wie zum Beispiel einen Staat, vertritt. Oder einfach auch Machtinteressen, Stabilität oder Destabilisierung, Sicherheit, Dominanz. Und da kann es dann auch zu Hilfe kommen, dass geholfen wird, aber eben aus immer unterschiedlichen Interessen. Da sollte man immer drauf achten, weshalb wird geholfen, was sind da die Intentionen. Und der sagt so zusammenfassend, die Hilfe aus Wirtschafts- und Machtinteressen ist einem Wettbewerb unterworfen. Je besser sich ein Helfer präsentiert, meint jetzt Georg, umso größer sind seine Erfolge auf den jeweiligen Interessensgebieten. Was heißt das jetzt grob für Pakistan? Also wenn ich mich mit Pakistan gut stelle und mit dem Präsidenten dort und der Regierung und dem Militär und den Leuten und was weiß ich wem, ja, dann habe ich vielleicht später ein neues Wirtschaftsstandbein aufgebaut in der Region. Vielleicht dann auch eben im Hinblick auf die Konkurrenz zum chinesischen Markt, wer weiß. Ja gut, ist eine These. Dem kann ich folgen. Würde ich auch gar nicht so abwegig sehen. Gut, zusammenfassend, ich überspringe jetzt einiges, weil es noch sehr viel weitergeht. Und nochmal sagt er, warum sind wir in Pakistan? Also wir sind dort, um unsere Interessen zu schützen bzw. durchzusetzen. Welche das sind, ob die jetzt eben privater Natur sind, individuell privater Natur oder eben kollektiv aus einer Gemeinschaft heraus, in Interessensgemeinschaft, ob das jetzt um Macht geht oder um politischen Einfluss oder einfach um, naja, Hilfe, die angeboten werden soll, um der humanitären Hilfe wegen. Das sei mal dahingestellt, muss man von Fall zu Fall betrachten. Aber das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten. Okay, ich denke, damit ist die Thematik, was wollen wir in Pakistan, aus relativ vielen Blickwinkeln relativ gut beleuchtet. Und wir könnten mal weitergehen zum nächsten Thema, zur nächsten Quickword. Und das waren Social Games. Dazu hat Georg auch was geschrieben. Tja, in Spenderlaune für Geography Frontline. Es sei dir gedankt. Und an alle anderen der Aufruf, wenn ihr auch dazu zu den Thematiken was beizutragen habt, könnt ihr natürlich entweder, wenn ihr euch traut und eure Stimme gerade mal nicht schnupfig ist, gerne zum Hörer greifen und die 0611 150 99 60 wählen und dann auf die Geography Voicemail sprechen und dort euren Kommentar hinterlassen. Auditiv, dann kann ich das direkt einspielen in der Show. Oder ihr schreibt es mir einfach und schickt mir eine E-Mail an comment@geography.de und ich lese das Ganze dann vor. Wie in diesem Fall. Social Games. Sagt Georg. Eine echte Aussage kann ich über Social Games gar nicht treffen. Denn ich habe mir mehr oder weniger eine Meinung, also ein Vorurteil darüber gebildet, wie die so sind und beschlossen, die Finger davon zu lassen. Okay. Ich habe mir mal auf der einen Seite Städtebausimulationen die Beschreibung durchgelesen, also auf einer Webseite, okay, und festgestellt, dass man kostenlos nur die ersten 2 oder 3 Level, Spielstufen, erreichen kann. Gleichzeitig muss man gegen jeden Mitspieler antreten, also auch gegen die höherstufigen. Wenn man das Spiel kostenlos spielen will, werde ich also ständig von zahlenden Spielern überrannt. In diesem Fall ist es also reine Zeitverschwendung. Okay. Oder ich zahle Geld dafür und kann höhere Stufen erreichen. Dazu muss man immer wieder Geld nachzahlen, beziehungsweise es muss Geld nachfließen. Dadurch wird das Projekt dann, also die Stadt in dieser Städtebausimulation, wertvoll. Und diesen realen Wert, damit man den schützen kann, muss viel Zeit und noch mehr Geld in die Verteidigung gegen virtuelle Feinde gesteckt werden. Dadurch wird das Projekt noch wertvoller und benötigt noch mehr Zeit. Also das Spiel wird zur Sucht, Virtualität statt Realität, Face-to-Face-Hemmnis. Naja, wie das so mit der Realität ist, ne? Und dem Virtuellen, oder was der Unterschied eigentlich ist, Tja, das lasse ich auch mal so dahingestellt. Wir haben ja auch schon bestimmt öfter darüber geredet, würde ich mal meinen, in den vergangenen 87 Episoden, dass real nicht unbedingt so ein feststehender Begriff ist. Oder für die Matrix-Fans unter euch, what is real? Sagt doch Morpheus in der Szene, wo er Neo die Matrix erklärt. Könnt ihr nochmal reinschauen bei YouTube. Morpheus und what is real einfach mal eingeben. Gut, anyway, Virtualität, ein Face-to-Face-Hemmnis. Und letztlich sagt Georg noch, da sind mir die klassischen Host-Spiele lieber. Ich bezahle einmal für das Spiel und kann so oft spielen, wie ich will. Das auch im Internet. Meist gibt es Fansites oder den Games-Buy, der Gleichgesinnte ausfindig macht. Naja, okay. Daniela hat dazu auch was gepostet. Hey, ein Kommentar von einer Frau kommt bei Frontline nicht ganz so oft vor. Also Frontlinerinnen, ich weiß, ihr seid auch zahlreich vertreten in der Community. Postet doch mal was. Sie sagt, ich bin zwar auch bei Facebook, finde Social Games wie Farmville allerdings überflüssig. Habe die Einladungen und Meldungen meiner Freunde schon lange geblockt, damit ich nicht jedes Mal lesen muss, wer welches Tier gefunden hat oder wie die Farm erweitert wurde. Vor kurzem war ich auf einem Geburtstag. Ah, schön, lebensweltliche Beschreibung. Und da musste ein Gast nochmal ganz schnell ins Internet, um seine Ernte einzuholen. Was für ein Quatsch. Irgendwie verliert man doch den Hang zur Realität. Da haben wir schon wieder dieses Wort. Spannend. Und die Beziehung zu anderen Menschen, denen man in Anführungszeichen jetzt mal real begegnet. Ja. Leute, passt mir mal auf, im 21. Jahrhundert mit dem Web 2.0, dass wir da mit dem Begriff Realität nicht irgendwie, tja, dass das aus den Fugen läuft und wir damit nichts mehr anfangen können. Ihr meint physisch-materielle Rückgebundenheit im richtigen Leben oder so, in real life. Obwohl, da steht das real, real auch schon wieder drin. Naja. Thomas hat dazu auch noch eine kurze Meinung und sagt, meiner Meinung nach sind derartige Social Games nicht nur nervig für Unbeteiligte, sondern auch eine Abzocke für die Spielenden. Okay, es verbergen sich oft Kosten oder die Anbieter verwenden die privaten Daten der Nutzer und deren Freunde und derer Freunde, um weiteren Spam zu verteilen. Ja, deckt sich ungefähr auch mit dem, was Georg am Anfang gesagt hatte. Tja, ich finde das Thema hochinteressant. Ich werde in diesem Semester übrigens ein Seminar dazu anbieten. Thema Digital Geography im neuen Masterstudiengang für Mediengeografie in Mainz. Ist echt sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen dieser Punkt mit der Virtualität und der Realität. Dazu fällt mir doch ein Buchtitel ein. Budke, Kannwischer und Pott, glaube ich. Ich schaue es nochmal nach und stecke es euch in die Shownotes. Gibt es einen ganz guten Artikel drin. Das ist eine Aufsatzsammlung über Internetgeografien von Christina, glaube ich, Becker aus dem Jahr 2004, die sich genau mit dieser Thematik Virtualität, Realität und so weiter beschäftigt in diesem, ich glaube, 20-seitigen Aufsatz. Wie gesagt, den Link schicke ich euch einfach nochmal in die Shownotes, könnt ihr nochmal reingucken. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Was ich aber gerade vorliegen habe, wäre ein Stück Musik. Damit könnten wir dann langsam mal London einleiten. Was meint ihr? Das ist nämlich ein Song von den Hamptons. Aus dem Album London Town, wie passend. Und der Song heißt ganz genauso London Town. Also die Hamptons aus dem Podsafe Music Network zu finden auf music.mevio.com.
Gas, and if you ask, what are you doing Sunday? One on one, can't be
ist das coole The Hamptons, London Town aus dem gleichnamigen Album aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com oder auch bei iTunes. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes und jetzt können wir mal loslegen mit London. Zwei Wochen UK-Exkursion, London und Süden und Südwesten von England. Wow, zwei Wochen brillantes Wetter. Wer hätte das gedacht, dass ich mir Ende Oktober vor dem British Museum bei 20 Grad noch einen Sonnenbrand holen würde? Ich jedenfalls nicht. Regenschirm nicht gebraucht, Poncho nicht gebraucht, Regenklamotten wofür mitgenommen? Wir wissen es nicht. Naja, super Gruppe hatten wir auch noch, sozial, toller Zusammenhalt, naja. Das ein oder andere zu lachen gab's auch und genügend Ale für die Exkursion nach der Exkursion. Im sozialen Gefüge des Pubs, um das mal wissenschaftlich auszudrücken. Naja, Andreas hat dazu was ganz Nettes geschrieben. Er sagt, hallo Thorsten, wahrscheinlich bist du schon in London oder Südwesten England unterwegs. Neid. Ja, hat er mir geschrieben per E-Mail an comment@geography.de. In der Zeit, als ich gerade unterwegs war und meine Mails nicht abrufen konnte, weil ich permanent irgendwie in irgendwelchen Funklöchern gesteckt habe. Im Südwesten, schreibt er, mag ich vor allem die Grafschaft Devon und dort die Ortschaft Clovelly. Kenne ich nicht. Die Zeit scheint dort für gefühlte 100 Jahre stehen geblieben zu sein. Es gibt quasi nur eine Straße, die so steil und schmal ist, dass Waren, zum Beispiel Kohle und Müll, auf Holzschlitten transportiert werden müssen, weil Autos auf ihr nicht fahren können. Ich war damals im Frühling dort. Zu dieser Zeit waren nur wenige Touristen unterwegs. Auch die Steilküste in dieser Gegend ist sehenswert. Welche Stadtteile und Quartiere besuchst du in London? Docklands, Brixton, Barbican Center, Camden? Wird es einen Exkursionsbericht oder wieder einen Soundwalk zur Exkursion geben? Gruß und viel Spaß in England, Andreas. Hey Andreas, dank dir. In London haben wir uns einiges angesehen. Darüber erzähle ich vielleicht mal. Und über den zweiten Teil, die Fahrt durch den Süden, Südwesten Englands, naja, vielleicht mal nächste Episode. Ich habe natürlich einiges an O-Tönen gesammelt und habe diesmal, um ehrlich zu sein, meine Kamera zu Hause gelassen, sowohl die Fotokamera als auch die Videokamera und habe nur mein digitales Aufnahmegerät mitgenommen für die Audioaufnahmen. Ich bin mal gespannt, ob ich dann irgendwie in 20 Jahren dann statt die Fotos rauszuholen oder anzuklicken auf dem Rechner, dann irgendwie nochmal die Soundfiles abspiele und die noch zuordnen kann. Ist ein Experiment. Wenn nicht, muss ich einfach nochmal hinfahren. Guter Grund, um dann nochmal Fotos zu schießen. Oder mir die 2000 Bilder von den ganzen Exkursionsteilnehmern anschauen, die da geschossen worden sind. Aber gut, was haben wir da gemacht? Wir sind unter anderem, Andreas, über das neue Olympiagelände gelaufen. Und das ist interessant. 2012, wisst ihr wahrscheinlich, findet da Olympia statt in London. Und unter dem Aspekt Tourismus kann man sich das anschauen. Haben wir auch gemacht und diskutiert, was das jetzt für einen Input für die Stadt bringt. Was für eine Wirtschaftskraft Olympia überhaupt bedeutet, auch für eine Stadt wie London. Und was das für Stadtentwicklungsauswirkungen hat. Wir haben es dort, wo da gebaut wird gerade, mit einem sehr strukturschwachen oder eher strukturschwachen Londoner Stadtteil zu tun. Und der wird jetzt gerade extrem aufgewertet durch diese ganzen Gebäude von Olympia. Man kann natürlich auch den Nachhaltigkeitsaspekt diskutieren, wenn man darüber spricht, wie weit das Ganze dann noch nach der Olympiade genutzt wird. Was passiert mit den großen Hallen, mit dem Stadion? Das Stadion übrigens soll zurückgebaut werden, also einige Sitze, ich glaube 20.000, 30.000 sollen zurückgebaut werden, damit das Ganze letztlich in einem kleineren Rahmen noch taugt für Veranstaltungen, Sportveranstaltungen oder, ich weiß nicht, Konzerte nicht so sehr, dafür gibt's andere Locations in London, die da in Konkurrenz sonst mitstehen würden und doch immer den Vorzug bekommen werden würden, deswegen wird es also nicht für Großveranstaltungen wie Popkonzerte oder so genutzt werden nach der Olympiade 2012. Gut, ansonsten sind wir sehr schön gelaufen durch die Docklands, klar. London Docklands, das Beispiel für Gentrification. Schaut's euch an auf der Karte, googelt mal kurz rein in die bei Google Maps auf die Themse. Schaut euch die ganzen Dockanlagen an, zoomt ganz nah ran. Schaut euch im Street View Modus an, wie sich diese Docklandschaften verändert haben. Und wenn ihr nicht wisst, wie es davor gewesen ist, schaut einfach mal in London vorbei. Unter anderem das Museum of the Docklands ist sehr zu empfehlen, ist direkt unten am Wasser und ist ein Museum, das wirklich zum Anfassen ist, das alle Sinne anspricht, wo man nicht nur gucken kann, sondern auch hören. Es gibt eine alte, naja, so eine Hafenatmosphäre, die nachgebaut ist, eine kleine Gasse mit verschiedenen verwinkelten Ecken und einer Bar und anderen Geschäften und Hauseingängen, die man da sieht. Da kommen da unterschiedliche Sounds raus, schön gemacht. Und man riecht auch an einigen Ecken, dass es nach Hafenatmosphäre riecht, nach irgendwie toter Ratte und ausgelaufenem Bierfass und keine Ahnung, Seetang oder so. Also sehr, sehr schön. Man kriegt einen guten Eindruck über die ganze Zeit. Schöne Erzählung auch in diesem Museum. Ein didaktisch ziemlich hochwertiges Konzept. Also kann man nur empfehlen und ist kostenlos. Darüber hinaus umso besser. Im Parlament sind wir übrigens auch gewesen. Der Eingangsbereich ist ganz schön hallig. Ansonsten darf man nicht viel filmen und Fotos machen. Die ganze Führung insgesamt ist arg touristisch. Du darfst dich noch nicht mal hinsetzen, wenn du irgendwie dann in den allerheiligsten Gemächern der englischen Politik sitzt, stehst vielmehr, und noch nicht mal eine Tasche drauf abstellen auf den Sitzen, wo sonst die Abgeordneten Platz nehmen. Interessant. Und auch ein sehr starker Kontrast zu neuen Parlamenten, wie zum Beispiel demjenigen in Cardiff, Hauptstadt von Wales. Und die haben auch ein eigenes Parlament, erst seit 3-4 Jahren. Und das ist ganz in Glas gebaut, hat ein Café drin, das man einfach besuchen kann, wenn man möchte. Man kann einfach durch Glas einfach in die alle Sitzungssäle reingucken. Wenn da gerade was läuft, irgendwie der Premier oder irgendwie ein Finanzminister am Diskutieren ist und eine Sitzung stattfindet, nicht öffentlich, einfach eine Sitzung stattfindet, dann kann man als Besucher da einfach reingucken. Und das Ganze ist energiesparend gebaut in Cardiff. Und es gibt feste Zeiten, wo irgendwie nur 2-3 Mal die Woche nachmittags irgendwie für 3-4 Stunden getagt wird. Und dann kann man nach Hause gehen. Das heißt, man kann auch irgendwie als alleinerziehende Mutter oder Vater irgendwie im Parlament sitzen, wenn man will. Weil man genau weiß, dass man 6 heimkommt und sein Kind abholen kann. Auch interessant, ne? Und was ganz anderes als das House of Parliaments in London, wo ich aufstehe und kann reden und reden und reden und alle hören mir zu oder auch nicht. Es gibt kaum Technik da drin, außer ein paar freischwebenden Mikros. Da kann man sich vorstellen, dass da eventuell schon andere Politik gemacht wird in dieser traditionsreichen Atmosphäre mit dem Thron, wo die Queen dann einmal im Jahr noch vorbeischaut. Mit den ganzen Namen, die dort gesessen haben, die Geister vergangener Zeiten und so. Interessant, wenn man das mal so sich überlegt, wie eben Politik passiert auch. Wo Orte der Politik und des Politischen sind, ist das ein sehr, sehr schöner Kontrast gewesen. Hat mir gefallen. Ansonsten, auch wenn es touristisch war, Parlamentsführung, nicht so schlecht. Zum Thema Politik, wir waren natürlich auch am Buckingham Palace, haben da übrigens unter anderem auch über Kolonialismus geredet, über das Vereinigte Königreich, dann eben auch wieder den König, die Königin, die Auswirkungen darauf, auch die gesellschaftlichen, wie ist eine Gesellschaft, also sozialgeografisch, wie muss eine Gesellschaft beschaffen sein, dass sie eben ihre Königin haben möchte, die halten will, die zu schätzen weiß und eben mit König bzw. Königin lebt. Das ist interessant. Im Regent's Park nebendran fliegen die Tauben. Da sind sie gerade abgehoben. Ja, wir sind also ziemlich viel durch England gelaufen, natürlich unterstützt von dem tollen Wetter. Allerdings mussten wir natürlich, weil es ja doch nicht so eine kleine Stadt ist, ab und an schon mal in die Tube steigen, um dann von A nach B zu kommen. Denn in der Tube kriegst du auch die Live-Musik gleich kostenlos mit dazu. Einfach die Rolltreppe runter und steht dann unten jemand und spielt Saxophon oder E-Gitarre. Bisschen Jazz, bisschen Rock. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Und ziemlich gute Qualität. Okay, das war der Jazz. In der Tube, ich glaube, es war ein Piccadilly Circus an der Station. Ja. Anyway, gut, also es ist ein toller Eindruck, den wir bekommen haben von einer Stadt, die man mehr als einmal besuchen sollte. Ich fand's richtig klasse, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Übrigens sind wir mit der Bahn hingefahren, mit einem London Special, direkt von Mainz für 49 Euro. nach St. Pancras Station, also mitten in die City von London. Und das in unter 7 Stunden. Also, wenn ihr euch überlegt, ihr fahrt zum Flughafen, müsst 2 Stunden näher da sein zum Einchecken, fahrt 1 Stunde, fliegt 1 Stunde rüber, wartet noch auf die Koffer, steht vielleicht noch 2-3 Stunden im Stau, bis ihr vom Flughafen in der Stadt seid. Ich weiß nicht. Es ist ein toller Reiseeindruck auch, eine ganz andere Art, sich dann mal wieder einem Land zu nähern, die Entfernung noch mitzunehmen, ja, und nicht einfach nur in den Flieger und zack, bin ich da. Rückfahrt haben wir dann mit einem Reisebus gemacht und sind über die Fähre und sind über den Kanal übergesetzt, Calais-Dover, beziehungsweise Dover-Calais. Auch wieder ein ganz anderer Reiseeindruck und tja, wie es wie gesagt im zweiten Teil der Reise gelaufen ist, erzähle ich euch na, vielleicht schon nächste Episode von Frontline und tja, aber jetzt bin ich erstmal wieder da und wir machen weiter mit den nächsten Themen, oder? Was meint ihr? Und da gab es die Quickvote von letzter Episode, nämlich die Frage, sprechen wir doch mal über. Zur Auswahl standen der Klimawandel, dann Afrika oder den Arbeitgeber Uni oder was anderes. Was anderes wollte niemand haben. Und das Ergebnis ist, wow, also es hat mich überrascht, hätte ich nicht gedacht. Über den Klimawandel wollen 27% reden. Über Afrika auch 27% und 45% wollen über den Arbeitgeber Uni reden. Ich hoffe mal nicht, dass ihr alle eine universitäre Karriere anstrebt. Ich würde nämlich sagen, dass es gar nicht so erstrebenswert ist, obwohl ich gerade genau das versuche. Aber okay, ist in Ordnung. Reden wir mal nächste Woche drüber. Und wer von euch ein bisschen Inside Information besitzt, vielleicht auch eine Stelle hat an der Uni, vielleicht auch als Hilfskraft oder das plant und sagt, ich wollte immer schon mal, ja, ich will Prof werden oder so. So eine klare Ansage formuliert. Schreibt mir das Ganze doch bitte an comment@geography.de oder schickt mir einfach das Ganze digital auditiv auf die Voicemail an die 0611 150 99 60. Reden wir nächste Woche drüber. Und jetzt machen wir weiter. Quickvote diese Woche gibt's einfach mal keine. Lassen wir offen. Wir haben genug, worüber wir sprechen können nächste Episode. Wir machen weiter mit unserem Soundrätsel. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, dass wir diese Kategorie hatten? What's that sound? Genau, what's that sound? Hatte ich euch letzte Woche gefragt und gefragt, was ist denn das für ein Ton? Ganz ehrlich, das hat keiner beantworten können von euch. Es ist eine Autotür, die zufällt. Oder war das zu einfach? Naja, machen wir diese Woche mal einen anderen O-Ton. Gucken wir mal, ob ihr das raushören könnt. Ihr müsst euch auditiv ein bisschen sensibilisieren, Frontliner. Das ist wichtig für die Gesamtwahrnehmung eines empirisch arbeitenden Wissenschaftlers. Und das sind wir Geografen ja auch, also passt auf. Ziemlich viel Hintergrundgeräusch, aber was ist das? Eure Auflösung bitte einfach an comment@geography.de oder auf die Voicemail. Und dann gucken wir nächste Woche, ob ihr rausbekommen habt, was das für ein Sound gewesen ist. Zum Ende der heutigen Episode machen wir mal wieder Ankündigungen. Diesmal eine Ankündigung für das Jahr 2011. 12. bis 16. April. Das ist noch vor Ostern und liegt gerade noch in der vorlesungsfreien Zeit. Da findet etwas statt, was ich euch jetzt schon ankündigen wollte, deswegen, weil ihr noch die Möglichkeit habt, bis 10. November, glaube ich, einen Call for Paper zu beantworten und euren eigenen Vortrag da einzureichen. Wir sind ja oft relativ zeitnah mit den Veranstaltungen, die ich hier ankündige, aber hier habt ihr mal die Möglichkeit, nicht nur als Teilnehmer hinzufahren, sondern auch direkt noch einen Vortrag zu halten, wenn ihr denn wollt. Denn das ist auch für von Seite von Studenten ausdrücklich erwünscht. Und zwar handelt es sich dabei um das Annual Meeting, also jährliche Tagung der Association of American Geographers von der AAG. Und findet statt, wie gesagt, 12. bis 16.04.2011 in Seattle. Die Webseite, den Link stecke ich euch in die Shownotes. Das kostet, wenn ihr jetzt bucht, naja, schon ein bisschen Geld, $215. Aber vielleicht könnt ihr ja ein bisschen schauen, dass ihr Unterstützung bekommt vom Institut. Vielleicht gibt es auch Gruppen, die zusammen hinfahren. Ein paar Forschungsgelder, die man angraben kann. Ich würde einfach mal fragen, beim Prof, bei der Fachschaft und so weiter. Vielleicht gibt es auch, wenn man einen Vortrag hält, irgendwo in der Universität die Möglichkeit, ein bisschen Förderung einzustreichen. Auf jeden Fall kann man noch bis 11. November seine eigenen Abstracts einreichen und es steht dabei, the AAG Annual Meeting is an interdisciplinary forum open to anyone with an interest in geography and related disciplines. Presentations from scholars, researchers, professionals and students are welcome. Also super. Und weshalb ich es jetzt auch sage, weshalb ich es ganz interessant finde, abgesehen davon, dass es eines der größten geografischen Treffen weltweit ist jedes Jahr und ein richtiges Highlight, ist, dass das Hauptthema in diesem Jahr, beziehungsweise ein Hauptthema, Geographies of Media ist. Naja, und ich jetzt mit dem neuen Masterstudiengang Mediengeografie und der Affinität dazu werde auf jeden Fall hinfahren und auch einen Vortrag halten, da bin ich ganz sicher. Und es wäre doch klasse, wenn wir eine kleine Gruppe von Frontlinern in Seattle hätten, Anfang 2011, da können wir auch ein bisschen Soundwalks herstellen und ein bisschen was Auditives produzieren. Was meint ihr? Zum Ende der heutigen Episode spiele ich kein Outro, jedenfalls nicht das gewohnte, sondern äquivalent dafür ein Song von Terry England, weil er England heißt und ich gerade in England war. Und der Song sehr schön ist. Und instrumental, und ich kann ein bisschen drüber sprechen, und das passt doch irgendwie alles ganz gut. Lassen wir das ausklingen. Atmen tief durch und freuen uns auf die nächsten Frontline-Episoden, auf das anstehende Semester. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, so richtig gut reinzustarten, gut vorbereitet in die Kurse zu gehen, alle Texte vorzubereiten, richtig mitzumachen, nachzuarbeiten und einiges auf die Beine zu stellen. Das Jahr hat ja noch ein paar Tage. Also Terry England, Just Before Sunset heißt der Song. Aus dem Album Tones of the Tropics. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com und wieder auch mal bei iTunes. Den Link dazu gibt es in die Shownotes. Und für die letzten 40 Sekunden lasse ich euch mit Terry alleine und sag: Macht's gut, Frontliner. Bis zu Episode 89 von Frontline. Und vergesst mir nicht, das Netzwerk sind wir.